Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Warum es kaum etwas Besseres gibt, als die Kollegen zu loben und was Schillers Wallenstein mit Donald Trump zu tun hat, darüber spreche ich gleich mit einem unserer bekanntesten Schriftsteller, mit Daniel Kehlmann. Der hat nicht nur international erfolgreiche Romane geschrieben, sondern immer wieder auch Essays und Reden, und die sind jetzt in einem neuen Buch erschienen. Daniel Kehlmann ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller. Seine Romane wie Die Vermessung der Welt oder Till waren internationale Bestseller und wurden auch verfilmt. Daniel Kehlmann ist aber auch ein Autor, der seinen Kopf so gar nicht im berüchtigten Elfenbeinturm versteckt. Er denkt buchstäblich über Gott und die Welt nach, über Filme, Bücher, künstliche Intelligenz und Donald Trump. Das zeigt einmal mehr sein neues Buch, das ein Wallenstein-Zitat als Titel trägt: Sorgt, dass Sie nicht zu zeitig mich erwecken. Ein Band mit insgesamt 27 ganz unterschiedlichen Texten. Das sind Reden, darunter Essays und viele andere Texte, und ich freue mich, dass wir darüber miteinander sprechen. Hallo, herzlich willkommen nach New York. Schön, Sie zu sprechen, Herr Kehlmann.
Hallo, danke schön.
Sie leben ja schon viele Jahre auch immer wieder in New York, und weil wir Sie dort schon erreichen, habe ich gedacht, ich springe gleich mal auf den zweiten Text in Ihrem Buch über den Schiller, der dem Buch den Titel gibt, da kommen wir gleich noch drauf. Aber dieser zweite Text, der ist erschienen damals, nachdem Donald Trump zum ersten Mal gewählt worden war. Hätten Sie das dafür möglich gehalten, wo Amerika jetzt steht und dass wir darüber reden, worüber wir jetzt reden müssen?
Nein, leider nicht. Beziehungsweise leider nicht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, was leider passiert ist, so muss man sagen. Und ich habe auch, als ich jetzt dieses Buch zusammengestellt habe und vorbereitet habe, ich habe dann eine kleine Endnote angefügt. Ich habe das bei einigen Texten gemacht, darunter auch bei diesem Text, wo ich sage, dass sich eigentlich das, was ich da an Prognosen stelle, einigermaßen bewahrheitet hat. Wäre das anders, hätte ich den Text ja gar nicht aufgenommen. Aber ich habe dann beim Verlag nachgefragt nach der Wahl, ein paar Tage nachdem der Schock sich einigermaßen gelegt hat, kann ich da noch ein paar Sätze dazufügen in diese Endnote? Und dann hieß es, nein, das Buch ist schon in der Herstellung. Aber das macht ja nichts. Aber das heißt, man kann dem Buch auch in der Hinsicht ansehen, ich wollte nicht wahrhaben. Hätten Sie mich gefragt, kann es passieren, hätte ich natürlich gesagt, es kann passieren, dass er wiederkommt. Aber ich wollte es doch nicht wahrhaben, dass es wirklich passieren kann.
Was hätten Sie denn gern noch dazugefügt? Das würde mich jetzt schon interessieren.
Nichts Inhaltliches. Ich hätte nur gerne hinzugefügt, dass der Text jetzt leider weniger historisch ist, als ich ihn gerne gehabt hätte. Dass er dadurch jetzt leider wieder, wir in der gleichen Situation wieder sind, in dem Augenblick, wo das Buch herauskommt. Nur so einen Satz, um zu zeigen, dass der Text plötzlich nicht mehr etwas ist, was, wie ich dachte, einen vergangenen Moment dokumentiert, sondern leider den gegenwärtigen eben auch wieder.
Und das ist ja auch noch nicht absehbar, wohin das führt. Ich fand eine These in diesem Text besonders spannend. Da sagen Sie, dass die Republikanische Partei sich ja längst eigentlich jeder Form von Staatlichkeit gegenüber feindlich verhält und Politik an sich ablehnt. Also im Sinn, dass Politik ja ein Aushandeln von Kompromissen ist. Das hat sich ja jetzt in den 8 Jahren, die seitdem vergangen sind, nochmal total bewahrheitet. Aber haben Sie eine Idee, wo das am Ende hinführen könnte?
Ich weiß es wirklich nicht. Die Republikanische Partei hat sich inzwischen nicht nur von der Idee der Politik, sondern inzwischen eben auch von der Idee des Wählens verabschiedet, wie wir wissen. Donald Trump wollte ja nach der letzten Wahl seine Niederlage nicht akzeptieren, hat einen wütenden Mob mobilisiert, den er auf das Kapitol gehetzt hat, hat zur gleichen Zeit versucht, auf bürokratischem Wege Find Votes, wie er das genannt hat, also Wählerstimmen zu finden, die das Wahlergebnis noch ändern. Und er wurde jetzt von den Wählern dafür belohnt. Allerdings vor der Wahl haben die Republikaner sehr klar gemacht, dass sie ein anderes Wahlergebnis gar nicht akzeptieren würden. Also wir haben es in Amerika wirklich zu tun mit einer Partei, die Staatlichkeit und Demokratie völlig aufgegeben hat, die wirklich inzwischen zu einer faschistischen Partei geworden ist. Und auf der anderen Seite einer Partei, die noch und weiterhin den demokratischen Spielregeln folgt. Also es war ein zutiefst ironischer Moment, dass alle Demokraten natürlich nach dieser verlorenen Wahl jetzt gesagt haben, wir akzeptieren das und wir sorgen für eine ordentliche Transition. Und man zugleich genau gewusst hat, wenn die andere Seite gewonnen hätte, hätte sie nichts davon gesagt.
Ich fand auch ganz interessant, dass Sie ja im Auftakttext des Bandes, das ist Ihre Marbacher Schillerrede von 2022, da geht es mal, wenn ich es mal sehr vereinfachen darf, um das Verhältnis von Wirklichkeit und Fiktion, also um die Glaubwürdigkeit und dass die Wirklichkeit im Gegensatz zur Fiktion sich eigentlich viel mehr erlauben kann. Aber da habe ich mich gefragt, Donald Trump, wäre das eigentlich ein guter Romanheld oder ist der zu sehr drüber?
Als Romanheld, er hat keine Tiefe. Er ist wirklich eine vollkommen, jedenfalls von allem, was man von ihm sehen und erkennen kann, ist er ein Mensch, dem eine ganze Dimension von Innerlichkeit, von Auseinandersetzung mit sich selbst, von Reflexion seiner selbst eigentlich zu fehlen scheint, worin auch seine Stärke liegt. Er ist schon faszinierend, das kann man nicht leugnen. Ich meine, es sind ja Abermillionen Menschen von ihm fasziniert und mir scheint auch nicht, dass er senil ist, wie das immer wieder heißt. Wenn man seinen Reden etwas genauer folgt, merkt man, dass er durchaus weiß, was er sagt und leider auch durchaus weiß, was er tut. Also insofern, ich habe das lange immer verneint und ich wäre auf keinen Fall jemand, der einen Roman über ihn schreiben würde. Das müsste schon ein amerikanischer Schriftsteller machen. Aber ich denke inzwischen immer mehr, dass das eigentlich schon möglich ist. Also er ist nun wirklich ein Mann ohne Eigenschaften, beziehungsweise ein Mann, der sich Eigenschaften zulegt, die ihm günstig erscheinen und das immer so gemacht hat. Und ja, es könnte schon einen guten Roman darüber geben. Aber erstmal müssen wir den Horror in der Wirklichkeit überstehen, bevor man darüber schreiben kann.
In Ihrem neuen Buch Sorgt, dass Sie nicht zu zeitig mich erwecken. Da geht es um ganz viele verschiedene Themen. Da schreiben Sie zum Beispiel auch über Filme und über andere Schriftsteller, manchmal aus Anlass von Festakten oder Preisverleihungen. Zum Beispiel geht es da mal um Hölderlin, um Leibniz, aber auch mal um den inzwischen viel zu wenig beachteten Helmut Krauser. Wie wichtig ist Ihnen das, sich in so einem Raum voller Kollegen auch als Schriftsteller zu verorten?
Sehr wichtig, sehr wichtig. Das habe ich immer sehr gerne gemacht. Also Schreiben ist ja ein ständiger Dialog, ein ständiger innerer Dialog mit anderen Büchern, mit Kollegen, nicht so sehr als Personen, sondern wirklich als Schaffende, als Autoren von anderen Büchern, die einen beeinflusst haben. Und in dieser Welt von Werken versucht man etwas zu machen, was es in genau dieser Form nicht gegeben hat, was einem sozusagen fehlt. Und das geht überhaupt nur, wenn man sich klar macht, was es gibt und in was für einer Situation man spricht. Und Bücher führen eben auch einen Dialog miteinander. Und dazu kommt, dass ich eben auch gerne den Dialog nicht nur mit den Büchern, sondern auch mit den Personen immer geführt habe. Ich finde, eines der falschesten Klischees in meiner Lebenserfahrung ist, dass Schriftsteller so schwierige Menschen sind, die so eigenbrötlerisch sind und gar nicht miteinander auskommen und einander alle eigentlich verachten. Das stimmt nicht nur in Bezug auf mich nicht, das kann ja jeder behaupten, es stimmt überhaupt nicht in Bezug auf meine Erfahrung auf andere Kollegen. Schriftsteller sind sehr viel im Dialog miteinander. Viele Schriftsteller, die ich kenne, sind miteinander befreundet, führen ein ständiges Gespräch. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz wunderbar so.
Und Sie tun das auch, finde ich, so überall Kollegen schreiben mit so einer neidfreien Bewunderung. Das hat mir gut gefallen. Also es scheint Ihnen richtig Spaß zu machen, andere zu loben und zu rühmen. Denn Sie schreiben, fand ich nett, in einer Laudatio über Ihren Freund Salman Rushdie, dass eigentlich ja niemand wegen des Laudators zur Veranstaltung geht und der so ein bestellter Quälgeist und Zeitdieb ist. Aber Sie machen es offenbar trotzdem gern.
Ich mache es schon gerne, weil es einfach schön ist, Danke abzustatten. Es ist schön, Dank abzustatten. Es ist schön, das, was man für lobenswert hält, zu loben. Ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht neidfrei. Ich lese gerade den neuen Wolf Haas, der im Frühjahr herauskommt.
Ja, den lese ich auch gerade.
Ich bin sehr neidisch auf diese Grundidee. Ich denke mir, Mann, die hätte ich gerne gehabt, aber ich hatte sie nicht. Was soll man da machen?
Also Sie lesen auch, das merkt man auch in diesem Band jetzt, offenbar auch eifrig Gegenwartsliteratur. Was sind Sie denn so für ein Leser?
Also wie alle um mich herum lese ich weniger, als ich möchte. Ich werde auch von den diversen technischen Ablenkungen mehr vom Lesen abgehalten, als ich möchte. Aber ich habe mich auch in den letzten Jahren etwas wieder diszipliniert. Ich sehe jetzt viel weniger Fernsehserien als noch vor 8 Jahren und lese wieder viel mehr. Und das macht mich auch glücklicher. Und ja, ich verfolge sehr, was die Kollegen machen. Nicht überall gleich. Also zum Beispiel habe ich viel weniger Ahnung, was in asiatischen Gegenwarts Literatur in China oder in Japan passiert, als eben was zum Beispiel in Amerika passiert. Ich weiß genauer, glaube ich, sogar, was in Amerika passiert, als was in Deutschland geschieht. Aber ich denke, wie gesagt, es hat etwas absolut Anregendes zu verfolgen, dass es andere gibt, die das Gleiche versuchen, was man selbst versucht, nämlich auf die Zeit, in der wir leben und auf die Welt, in der wir leben, mit eigenen Werken zu reagieren. Und wenn man sich frei machen kann von dem ständigen Wunsch, wichtiger zu sein als die anderen und der Einzige sein zu wollen irgendwie, dieser kindische Wunsch, den auch jeder von uns hat, eigentlich der Einzige sein zu wollen, wenn man sich davon frei macht, wird die Welt viel interessanter und das gibt auch sehr, sehr viel Impulse für die eigene Arbeit.
Und Sie kommen ja über das Betrachten von Kollegen und deren Arbeiten ja auch auf so recht grundsätzliche Sachen. Also dieser schon von mir erwähnte Text über Helmut Krauser, den ich auch sehr schätze, da denken Sie so darüber nach, warum der eigentlich so ein bisschen verschwunden ist aus dem Literaturbetrieb. Und ich dachte, da geht es ja eigentlich auch darum, grundsätzlich über Ruhm und Erfolg nachzudenken. Jetzt sind Sie ja sehr erfolgreich. Wie erleben Sie das so? Das ist ja doch irgendwie eine brüchige Sache. Was ist denn Erfolg eigentlich, so gelassen zu werden wie Helmut Krauser?
Das ist auch in der Hinsicht zum Beispiel ein hilfreiches Vorbild. Nicht nur als Schriftsteller, sondern eben auch in der Hinsicht, wie Helmut damit umgeht, dass er völlig ungerechterweise so viel weniger beachtet wird als in den 90er Jahren, obwohl er genauso gute Bücher schreibt wie damals. Und man kann in so einer Situation verbittern und das wäre auch verzeihlich. Oder man kann, wie er, so eine wunderbare gelassene Heiterkeit finden. Und ich meine, was ihm geschehen ist, kann wirklich jedem geschehen. Moden sind überhaupt nicht vorhersehbar, sind irrational, sind nicht gerecht. Und es kann jedem von uns wirklich passieren, dass auf einmal das Interesse an uns nachlässt und man weiß nicht genau warum. Und die große Aufgabe ist es, dann eben nicht zu verbittern. Und einer der Gründe, dass ich über Helmut geschrieben habe, ist, also nicht nur, weil ich auch die Hoffnung hatte, dass dieser Text vielleicht ein bisschen was ändert an diesem Ignorieren. Es ist leider nicht passiert in dem Ausmaß, das ich mir gewünscht hätte, sondern auch, um darüber zu sprechen, wie vorbildlich das ist, dass es eben Menschen gibt, die da nicht bitter werden, sondern einfach heiter mit ihrer Arbeit weitermachen.
Daniel Killmann, Sie schauen auch auf ganz zukunftsträchtige Themen wie die KI. Das fand ich auch jetzt gerade in Bezug auf Weihnachten ganz interessant, wo Sie so ein Zukunftsszenario entwerfen, was einem eigentlich so ein bisschen Schauer über den Rücken jagt, wenn man sich vorstellt, eben, dass wir auf einmal Gefährten haben, die alles machen, wie wir es wollen, die uns nicht mehr kritisieren, eben auch wie, ja, vielleicht ja auch Schriftstellerkollegen, die einmal hinterfragen. Das ist doch eine wirklich gruselige Vorstellung, oder? Wenn einen keiner mehr kritisiert und in Frage stellt.
Also das ist ein Vortrag, den ich im Bundeskanzleramt über künstliche Intelligenz gehalten habe. Und zunächst muss ich mal sagen, dass ich das nicht einfach als etwas an sich Schauriges ablehne. Es ist, das sage ich auch in dem Vortrag, es ist die erstaunlichste technische Innovation meiner Lebenszeit und wahrscheinlich weit darüber hinaus. Also es geht nicht darum, dass ich sage, um Gottes Willen, damit will ich nichts zu tun haben. Im Gegenteil, ich lese ganz viel darüber, ich verwende es, ich bin Subscriber von mehreren KI-Diensten und experimentiere damit und bin wirklich fasziniert. Aber gerade deswegen muss man über die Gefahren sprechen. Und die Gefahren sind gar nicht so sehr dort, wo Leute das zunächst mal denken, nämlich die KI wird die Weltherrschaft ergreifen und die Menschen auslöschen oder versklaven wie in Terminator, obwohl selbst das möglich ist, aber nicht so bald und nicht so naheliegend, sondern die viel größere Gefahr liegt im Bereich der Desinformation. Und zwar eben dort, dass das größte Produkt der nächsten Jahre werden künstliche Freunde sein. Künstliche Menschen, die um uns herum auf unseren Geräten wirklich als scheinbare Persönlichkeiten mit uns interagieren, uns kennen, uns mögen, sehr, sehr real wirken, aber dann gleichzeitig sagen zum Beispiel chinesischen Konzernen gehören oder auch algorithmusgetrieben, ohne dass irgendeine negative Absicht dahinter steckt, politische Spaltung befördern, so wie das auf YouTube schon passiert. Einfach nur durch den Algorithmus, der uns immer mehr eigentlich ärgern will, weil das dafür sorgt, dass wir länger auf YouTube sind. Und da habe ich gesagt, da muss tatsächlich etwas getan werden. Und da kann nur die Politik etwas dagegen tun, durch Regulation, und zwar auf EU-Ebene. Und ich hatte die Hoffnung, an dem Ort, wo ich eben da eingeladen war und möglicherweise Menschen erreichen konnte, die da was bewirken können, nämlich im Bundeskanzleramt darüber zu sprechen. Ich glaube nicht, dass es viel bewirkt hat, aber ich kann wenigstens sagen, als ich die Chance hatte, habe ich es versucht.
Und das ist Ihnen schon auch wichtig, oder? Die Vernunft, irgendwie für die Vernunft zu plädieren, eben in so essayistischer Form, aber eben auch in der Kunst, im Roman als Mittel, um die Welt irgendwie nochmal auf eine andere Weise zu verstehen.
Ich glaube nicht an didaktische Kunst und ich will auch nicht jemand sein wie Günter Grass, bei aller Verehrung, der jede Gelegenheit nutzt, um aus einer Position von Autorität heraus allen zu sagen, wie es sein soll, was richtig ist, was man machen soll. Ich bin ja genauso überfordert von der Gegenwart wie alle und ich habe auch ganz oft überhaupt keine Ahnung, wie ein Problem zu lösen wäre oder was man tun soll. Und ich versuche in meinen Romanen sowieso in keiner Weise Botschaften herüberzubringen. Aber in manchen Situationen, zum Beispiel, man ist ins Bundeskanzleramt eingeladen, um vor dem Bundeskanzler und mehreren Parlamentariern und der Kulturministerin und anderen zu sprechen, dann denke ich schon, das ist ein Moment für Botschaften. Das ist ein Moment, um wirklich zu sagen, was man als Botschaft für wichtig hält. Also sonst hat man die Gelegenheit verschwendet. Aber an anderen Orten bin ich absolut dafür, Kunst zu verteidigen und Literatur als den Bereich des Vieldeutigen und Botschaftsfreien.
Daniel Kehlmann, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute nach New York.
Sehr gerne.
Und das Buch Sorgt, dass Sie nicht zu zeitig mich erwecken, ist im Rowohlt Verlag erschienen. Es hat 304 Seiten und kostet 25 Euro. Türchen 16 wird heute geöffnet und von mir aus könnte das ja auch nach dem 24. einfach so weitergehen. Jeden Tag ein kleines Stückchen Schokolade oder eine Praline oder eben ein toller Buchtipp. Das wäre doch mal ein sinnvoller Neujahrsvorsatz. Heute hat Marie Schöß eine Empfehlung.
Wie kann es eigentlich sein, dass das deutsche Feuilleton fast jeden Berlin-Roman minutiös durchleuchtet? Dass Theresa Preauers Kochen im falschen Jahrhundert vergangenes Jahr noch als die große Gesellschaftssatire gefeiert wurde, dieser Roman aber, so klug wie böse, beinahe übersehen wurde. Alexandra Stahl erzählt in »Frauen, die beim Lachen sterben« von drei Freundinnen um die 40, zu Hause in Berlin und in einem Leben ohne jede Verpflichtung. Privilegiert sind sie alle. Sie alle haben jede Möglichkeit, ihr Glück zu finden. Und doch kapitulieren sie vor der ungeheuren Freiheit ihres Lebens. Das Besondere dabei ist, dass die Ich-Erzählerin dieser Geschichte, Iris, die Bedeutungslosigkeit ihres Lebens illusionsfrei anerkennt. Sie blickt mit größter Kühle auf sich selbst und das eigene Milieu, was lesend enormen Spaß macht, Iris selbst aber zunehmend zugrunde richtet. Selten sind gesellschaftliche Beobachtungen so präzise und in derart nüchternem Ton notiert wie in diesem Buch. Das Abendessen mit dem Paar zum Beispiel, für das feststeht, ihr Kind wird minimalistisch erzogen. Ein Outfit für jede Jahreszeit, höchstens ein Ersatzoutfit. Das sich zu dem Zeitpunkt noch kein Kind angekündigt hat, geschenkt. Oder Iris Job in der Künstlerresidenz. Denkbar uninteressante bürokratische Aufgaben, die zuerst auch keinen Vollzeitjob ergaben. Nun aber schon, schließlich wird es immer aufwendiger, die Essenseinschränkungen der Künstler in ein gemeinsames Abendessen zu überführen. Vielleicht glaubte Iris ja einmal, Kunst könnte ihrem Leben Bedeutung geben. Mittlerweile aber ist Kunst nichts weiter als eine Möglichkeit, das eigene bedeutungslose Leben zu finanzieren. Und damit ist die große Frage dieses Buches berührt. Was kann einem Leben eigentlich Sinn verleihen? Was kann das sein, wenn sich die klassischen Wege, Familie, Beziehung, Beruf für einen selbst nicht bewähren? Diese persönliche Frage steht im Zentrum einer Geschichte, die implizit einige literarische Fragen verhandelt. Iris zieht hier die Bilanz ihres Lebens. Sie erzählt und erzählt und rasch wird klar, dass dieser Erzähldrang einem Versuch gleichkommt, Kontrolle zu bewahren. Aber gerade weil sie immer weiter spricht, verliert sie die Kontrolle über das Gesagte. Gerade weil sie versucht, die Erzählung nicht aus der Hand zu geben, werden die Risse, Leerstellen, die Brüche ihrer Geschichte sichtbar. Dass Erzählen immer ein Spiel mit Kontrolle und Kontrollverlust ist, lässt dieser Roman verstehen wie kaum ein anderer. Und er findet einen sehr eigenen Ton für Iris Geschichte. Zwar ist Frauen, die beim Lachen sterben, von einem großen Erzählfluss geprägt. Immer wieder wird dieser Fluss beim Lesen aber von kurzen Sätzen gebrochen. eine Irritation, Störung, oft nur eine einzige Zeile lang, die verhindert, dass der Roman zu einer glatten Erzähloberfläche verkommt. Insofern sollte sich niemand von den Etiketten abschrecken lassen, die man diesem Roman aufkleben könnte. Berlin-Roman, Corona-Roman, Midlife-Crisis-Roman. Frauen, die beim Lachen sterben, ist kein Buch, das nur eine städtische Leserschaft auf Sinnsuche anspricht. Was aber sicher nicht schadet, ist Freude an Literatur, die mit Kälte spielt und die einfachen Identifikationsangeboten misstraut.
Marie Schöß hat in unseren Adventskalender ein Buch von Alexandra Stahl gestellt, Frauen, die beim Lachen sterben, beim Salzburger Jung und Jung Verlag erschienen. 224 Seiten, kosten 23 Euro. Ein handfester Skandal war das, als Charles Baudelaires Gedichtsammlung Les Fleurs du Mal, die Blumen des Bösen, 1857 in Frankreich erschienen ist. Der Dichter wurde sogar wegen Verhöhnung der öffentlichen Moral zu einer Geldstrafe verurteilt und 6 Gedichte fielen ganz unter die Zensur. Aber dieses Werk machte natürlich erst recht seinen Weg und es inspiriert bis heute nicht zuletzt Autoren, aber auch bildende Künstlerinnen und Künstler. Wie? Das zeigt jetzt eine Ausstellung der Staatlichen Museen im Haus der Sammlung Scharf-Gerstenberg und Simone Reber hat sich dort für uns schon umgesehen.
In der dunklen Hölle breitet der Teufel seine Flügel aus, bereit für den nächsten Einsatz. 1891 widmete der französische Symbolist Odilon Redon einen Grafikzyklus den Blumen des Bösen von Charles Baudelaire. Ehre und Lob dir, Satan, in den Höhen des Himmels, wo du herrschtest, und in den Tiefen der Hölle, wo du besiegt im Schweigen sinnst, lauten die Verszeilen zum Bild des Teufels. Der Zyklus aus der Sammlung Scharf-Gerstenberg war Ausgangspunkt für die schillernde Ausstellung der Berliner Nationalgalerie Böse Blumen, die assoziativ an die Gedichte von Baudelaire anknüpft.
Was sind eigentlich die bösen Blumen? Gute Frage, es gibt sie gar nicht. Der Band heißt so, und es gibt kein einziges Gedicht, das so heißt. Aber es gibt eine Widmung von Baudelaire an Gautier, einen Dichterfreund, und dem widmet er seine kränklichen Blumen. Also die Blumen sind eigentlich die Gedichte selbst.
Sagt Kiliki Zacharias, die Leiterin der Sammlung Scharf-Gerstenberg. 1857 war Charles Baudelaire dazu verurteilt worden, 6 Gedichte aus seinem Lyrikband zu entfernen. Sein Verleger ließ die zensierten Verse knapp 10 Jahre später in Brüssel drucken, mit einem Titelblatt des belgischen Karikaturisten Félicien Robs. Da wachsen einem Skelett dürre Äste aus den Fingerknochen, eine Schlange windet sich um das Becken, darunter faulen die 7 Todsünden. Die Recherche hat Spaß gemacht, sagt Co-Kuratorin Julietta Scharf, Vorsitzende der Stiftung Sammlung Scharf.
Wir haben uns tatsächlich, wir waren zusammen in Brüssel, ein bisschen auf die Jagd gemacht in Brüssel nach Félicien Robs, in grafischen Sammlungen, in Antiquariaten und so weiter. Und sind dann eigentlich buchstäblich mit einem Koffer voll Grafiken zurückgekommen, die eben jetzt auch zur Stiftung Sammlung Scharf gehören, sodass die Stiftung auch um diese Dinge erweitert wird.
Mal amüsant, mal abstoßend spielt die Ausstellung mit der Grenzüberschreitung, die Charles Baudelaire in seinen Versen anlegt. 18 Gedichte widmet er seiner geliebten Jeanne Duval. Die Kreolin aus Haiti war in Paris stadtbekannt, wurde von Nadar fotografiert und von Monet gemalt. Für Baudelaire ist sie ein erbarmungsloser Dämon und eine kalte Hoheit. Pornokrates nennt der belgische Zeichner Félicien Robs seine Radierung einer nackten Herrscherin.
Das ist eigentlich eine Verbildlichung der Frau, die Baudelaire immer wieder besingt. Das ist eine recht füllige, nackte Dame in Schnürstiefeln, die auf einem Mäuerchen entlang spaziert und an der Leine vor ihr geht, von ihr gehalten, ein riesiges Schwein mit großen wackelnden Ohren. Und auf der Mauer unterhalb sieht man Allegorien der Künste, also die Poesie, die Bildhauerei und die Malerei. Und über die stolziert sie hinweg.
In der Realität hatte Baudelaire seine Geliebte mit Syphilis angesteckt. Ein Jahr nach Erscheinen der Fleur du Mal war Jeanne Duval gelähmt. Der Dichter bezahlte ihr das Pflegeheim. Man muss schon manchmal schlucken in dieser Ausstellung, die Millimeter entfernt vom Abgrund des schlechten Geschmacks balanciert. Böse Blumen, das ist das Unheimliche im vermeintlich Schönen. Baudelaire, sagt die Kuratorin Kiliki Zacharias, gelingt es, Ideal und Realität zu kombinieren.
Er schafft das Banale, das Schreckliche, Alltägliche zu verbinden mit dem Wundervollen, Geheimnisvollen und Schönen. Und dieser Spagat, das macht ihn so irrsinnig modern.
Nach dem Zweiten Weltkrieg bekam das Grauen eine neue Dimension. Verfall und Verwesung nagen an den fantastischen Gestalten zwischen Tier, Pflanze und Mensch, die Bernhard Schulze Migows nennt und die in einer großartigen Rauminstallation gezeigt werden. Bilder vom Atompilz über Nagasaki üben in ihrer gefrorenen Absolutheit eine erschreckende Faszination aus.
Es gab Pin-Up-Girls, die auf Atombomben ritten. Es gab Torten in Form von Atombomben und bis heute ist der Name Bikini im Umlauf. Und keiner macht sich klar, dass das eigentlich auf das Bikini-Atoll zurückgeht, wo eben diese Bomben gezündet wurden, testweise.
Am Ende tauchen sie wieder auf, die bösen Blumen, die sieben Todsünden. Der Zero-Künstler Otto Piene stellt sieben schwarze Tulpen in einen dunklen Raum und lässt sie unter Stroboskopblitzen aufblasen. Da ist Satan wieder aus der Hölle gestiegen. Nach diesem Wechselbad der Gefühle braucht man erst einmal eine Stärkung. Aber Vorsicht, auf den Tischen im Café stehen fleischfressende Pflanzen.
Simone Reber über böse Blumen, so heißt die Ausstellung zu Baudelaires gleichnamigen Gedichtband, zu sehen in der Sammlung Scharf-Gerstenberg Berlin bis zum 4. Mai.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Im September ist die in Dresden lebende Lyrikerin Jaine an Igel 70 Jahre alt geworden. Und zu diesem runden Geburtstag, da ist ein neuer Gedichtband von ihr erschienen. Wolken hinterm Rollo heißt er. Ist der sechste Band, den diese Autorin im Gutleut Verlag herausgebracht hat. Und obwohl das ja schon eine ganz schön beachtliche Zahl ist, gilt Jaine an Igel noch immer so ein bisschen als Geheimtipp. Warum das so ist, wird mir hoffentlich Beate Tröger jetzt verraten. Die hat den neuen Lyrikband von ihr gelesen. Was ist das für eine Autorin? Ich muss zugeben, ich habe auch noch nie ihren Namen gehört gehabt.
Ja, sie ist in der DDR aufgewachsen und hat erst mal als Bibliothekarin gearbeitet, dann im Gesundheitswesen. Und dann hat sie angefangen mit Übersetzungen, Veröffentlichungen. Und sie hat aber immer in ganz kleinen Verlagen veröffentlicht. Also auch der jetzige Band Wolken hinterm Rollo ist im Frankfurter Gutleut Verlag erschienen. Die machen eben praktisch keine Werbung. In Lyrikkreisen ist sie aber seit Jahren und Jahrzehnten bekannt. Nicht zuletzt, weil mein verstorbener Kollege Michael Braun auch etliches über sie geschrieben hat. Und immer wieder findet man ihre Texte in Anthologien und eben auch in diesen sehr schön gestalteten Bänden. Jetzt aktuell bei Gutleut Wolken hinterm Rollo.
Das ist ja ein schöner Titel, dachte ich, weil man sofort denkt, sind die Wolken jetzt drinnen oder draußen? Also wer schaut da eigentlich, um was geht's da?
Ja, das ist genau das springende Moment schon in diesem Titel. Man fragt sich, was ist hinterm Rollo und Wolken hinterm Rollo? Diese Blickbeziehung ist also praktisch abgetrennt. Und dann kann man sagen, in dem, wie sich die Vorstellung sofort entfaltet hinter der Frage, was ist hinterm Rollo, so in diesen Dreh- und Inversionsbewegungen, so ist der ganze Band eigentlich aufgebaut. Also ihre Augen erblinden in dem Spiegel, in den sie täglich sieht. Das ist auch wieder so eine Inversionsbewegung. Du siehst nicht etwas, sondern der Blick verschwindet und geht nach innen. Und dieses, dass der Blick nach innen geht, im Schauen nach draußen, in Alltagsbeobachtungen, das ist was, wo ich sagen würde, dafür ist dieser Band wirklich typisch und charakteristisch. Und wenn man das vor Augen hat, dann kann man sich diesen Gedichten sofort mit einer ganz klaren Leserichtung nähern.
Und gibt es da noch andere Themen oder Motive, die da durchgeistern?
Ja, es geht immer wieder um Erinnerung. Es geht um verschwindende, verlorene, vergehende, zurückliegende Zeit, zurückliegendes Leben. Es ist auch wichtig, dass Jaine an Igel in der DDR aufgewachsen ist. Also so etwas wie das Pionier-Ich. Da gibt es immer wieder Reminiszenzen auch an eine andere Zeit, eine andere Vergangenheit. Ein Autor, der für Jaine an Igel sehr wichtig war, ist Wolfgang Hilbig, der in den Westen gegangen ist, der aber eben auch ganz viel über seine Sozialisation in der DDR in seinen Romanen geschrieben hat.
Und wie ist das Ganze aufgebaut? Man guckt ja gerne als Moderatorin vorher mal so in die Verlagsankündigung. Da habe ich gelesen, dass da auch Bilder drin vorkommen in diesem Band. Wie ist das gemacht?
Genau, also wir haben vier Kapitel und ein Auftakt- und ein Schlussgedicht. Und die Kapitel sind unterteilt durch Fotos, ganzseitige Fotos, auf denen Spiegelungen, Schatten zu sehen sind, als zum Beispiel ein Lattenzaun, durch den das Licht durchfällt, wo dann diese Reflexion sich auf der Straße findet. Man sieht ein Bild, wo man den Schatten von der Autorin auf dem Gehsteig sieht. Und in den Bildern spiegelt sich praktisch etwas von diesen nach innen sich richtenden Blicken ins Außen.
Und was ist jetzt das Besondere an dieser Autorin? Also warum sollen wir die jetzt unbedingt entdecken?
Ich finde ganz eindrucksvoll, wie eben genau dieses Schweben zwischen Gegenwartswahrnehmung und Erinnerung ineinander geschoben ist in diesen Gedichten oder immer wieder so gleitet zwischen sich auf die Gegenwart fokussieren und dann die Erinnerung in Gang setzen. Es sind ganz scheue, ganz feine Bilder, die sie verwendet. Und trotzdem ist sie in dieser scheuen, schüchternen Art sehr bestimmt. Ich muss noch zum Aufbau sagen, es sind wie Tagebucheinträge, aber die laufen nicht chronologisch von 2020 bis 2022, sondern die Chronologie ist aufgesprengt. Die Texte sind dann eher motivisch unter diese Kapitel untergeordnet.
Also auf jeden Fall sollte man die mal entdecken, höre ich da raus.
Das ist höchste Zeit, höchste Eisenbahn. Sie wird jetzt demnächst auch auf Lyrikline mit Gedichten vertreten sein. Also wer sich für Jane Ann Eagle interessiert, kann demnächst auch im Internet besser fündig werden.
Beate Tröger, über einen neuen Gedichtband von Jane Ann Eagle, Wolken hinterm Rollo, heißt er, erschienen im Frankfurter Gutleut Verlag für 28 Euro. Spannung und ein bisschen Grusel, das kann gerade an so düsteren Herbst- und Wintertagen, finde ich, erstaunlich aufmunternd und gemütlich sein. Und wem es zum Lesen schon zu düster ist, der kann sich dieses Paket ja auch per Hörbuch gönnen. Zum Beispiel mit dem neuen Roman des schwedischen Bestsellerautors Håkan Nesser. Ein Brief aus München, ein Fall für Gunnar Barbarotti, heißt er, gelesen hat das ganze Dietmar Bär, den viele als Kölner Tatortkommissar kennen. Wie er seine Sache so macht, das hat sich an die Hörmann angehört.
Als Lars Rüthe zwei Tage vor Heiligabend im Jahre des Herrn 2020 an einer Tankstelle stand und den Tank füllte, erkannte er in einem Augenblick kurzzeitiger Einsicht, dass er auf praktisch alles wütend war.
Mit seiner Frau Ellen läuft es nicht mehr gut. Seine Restaurants musste Lars pandemiebedingt verkaufen und auch der Anlass für die etwas illegale Reise im Corona-Winter ist für ihn kein Grund zur Freude. Ein Weihnachtstreffen mit seinen Geschwistern Leif, Luise und Ludwig. Letzteren hält er für einen
egozentrischen und selbstverliebten Scheißkerl.
Ludwig Rüthe ist ein erfolgreicher Künstler. Jetzt hat er all seine Geschwister samt Anhang eindringlich eingeladen, ihn besuchen zu kommen, denn Ludwig ist unheilbar an Krebs erkrankt. Und auch wenn ihn seine Geschwister zu hassen scheinen, folgen alle drei der Weihnachtsfesteinladung, Corona zum Trotz, auch Lars.
Im Toilettenspiegel erblickte er sich selbst und stellte fest, dass er aussah, als hätte er eine Kinderunterhose im Gesicht.
Håkan Nesser lässt sich Zeit, seine Protagonisten zu beschreiben. Die vier Geschwister, die Freundin des Künstlers, die Tochter der Schwester, Lars Ehefrau. Sie alle sind wichtig. Dabei springt Håkan Nesser von Zeit zu Zeit, von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt und wechselt munter die Perspektiven. Man erahnt so bald, warum sich die Geschwister auseinanderlebten und keinerlei familiäre Gefühle füreinander hegen.
War es nicht offensichtlich, dass diese seltsamen Geschwister ein Geheimnis hatten?
Dieses Geheimnis gibt es. Es schwebt über allem. Auch als Ludwig am Morgen des 25. Dezember tot aufgefunden wird. Kommissar Barbarotti und seine Kollegin Eva Backmann werden mit dem Fall betraut. Zusammen machen sich die beiden auf den Weg zum Tatort. Raus in den Wald, in die Provinz, durch tiefen Schnee, der wie eine Decke über der Geschichte liegt. Unaufgeregt und entschleunigt liest Schauspieler Dietmar Bär. Seine ruhige Art passt hervorragend zum Text. Nur bei der Interpretation von Kommissar Barbarotti schießt er gelegentlich etwas übers Ziel hinaus. Klingt zu behäbig für den Ermittler.
Die Leute hören in letzter Zeit nicht mehr auf die Empfehlungen der Gesundheitsbehörde. Und dann kommt es eben, wie es kommt. Aber Ludwig Rüthe ist doch nicht an Corona gestorben. Nein, das Virus ist heimtückisch wie der Teufel. Aber ich habe bisher nicht gehört, dass es uns mit stumpfen Gegenständen erschlägt.
Bald schon ergibt die Spurensuche, dass zwei Bilder im Haus fehlen. Hat Ludwig nachts einen Einbrecher überrascht? Aber wenn ja, warum haben die anderen davon nichts mitbekommen? Immer größer wiegt die Last der Vergangenheit, immer dunkler wird das Geheimnis und die Polizisten tappen im Dunkeln. Von den 7 Protagonisten sind nach rund 11 Stunden Hörbuch am Ende jedenfalls nur noch 4 übrig.
Steht jemand unter Verdacht?
Nein.
Wonach sieht es aus?
Mord.
Motiv?
Keine Ahnung.
Ein Brief aus München ist ein klassischer Nässer, geschrieben ganz im Sinne des englischen Ermittlerkrimis. Mitunter teilweise doch ein bisschen langatmig erzählt, lebt die Geschichte von den Charakterstudien der Beteiligten. Und selbst der Mord spielt eine eher untergeordnete Rolle.
Eine verworrene Geschichte. Verworren.
Echte Barbarotti-Fans werden diese Geschichte mögen und freudvoll eintauchen in diesen Hörschmöker. Die Hawker Nessa wegen seiner Bücher wie »Kim Novak badete nie im See von Genezareth« lieben, werden mitunter enttäuscht. Denn wie Nessa in diesem mittlerweile als Klassiker gefeierten Buch das Erwachsenwerden sensibel und stimmungsvoll beschreibt, ist hohe Kunst. An die kommt ein Brief aus München nicht heran.
Elmar Krämer über das Hörbuch »Ein Brief aus München, ein Fall für Gunnar Barbarotti«. Erschienen ist dieses Hörbuch bei DAV für 20 €.